Herzlich willkommen hier beim neuen Interview bei Offenbar. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ich freue mich sehr auf unseren Gast, den wir heute dabei haben. Johannes Dreichel. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Johannes, du bist 32 Jahre und du bist verheiratet mit Tanja und seit 2021 Pastor der FEG Donaueschingen.
Genau.
Und für die, die jetzt hören, Donaueschingen, leuchten wahrscheinlich nicht ganz so viele Lampen auf. Kannst du uns weiterhelfen? Wo liegt denn bitte schön Donaueschingen?
Ja, klar. Also wir haben, was sehr bekannt ist, die Donauquelle. Das ist schon sehr wichtig. Der Donauursprung ist in Donaueschingen. Und dieses Jahr war Liverpool und Wolfsburg zum Trainingslager in Donaueschingen.
Oh, okay. Ja. Auch Jürgen Klopp dann gesehen?
Jürgen oder? Klopp war da. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay. Er hat nicht angeklopft, aber er war da.
Okay, es ist aber für alle, die Donaueschingen nicht kennen, die haben auf jeden Fall was verpasst, weil es eine Weltstadt ist. Ja.
Genau.
Sehr schön.
Mit ganzen etwas mehr als 20.000 Einwohnern.
Ah, siehst du, muss man kennen. Sehr schön, ja. Johannes, du bist Schwabe, der in der Schweiz und im Osten Deutschlands studiert hat. Und das kann man sagen, okay, was führt einen Schwaben in die Schweiz und nach Osten? Wo hast du studiert? Und ja.
Ja, ich war erstmal in der Schweiz auf einer kleinen Bibelschule 2 Jahre. Danach war ich in Stuttgart am BSK, also Bibelstudienkolleg. Und im Osten habe ich berufsbegleitend meinen Master gemacht. Ich habe 5,5 Jahre dort als Erstgemeindereferent, dann Pastor in der FEG gearbeitet und parallel noch einen Master gemacht.
Okay. Ja, schön. Und man hört, du bist Schwabe. Das ist unverkennbar, ja. Jetzt meine Frage, wo du in der Schweiz warst und dann im Osten? Das sind ja auch sehr unterschiedliche Kulturen und auch also von den kirchlichen Traditionen sehr unterschiedliche Prägungen. Was hast du gerade so als Schwabe von den unterschiedlichen Richtungen aus den beiden Ländern? Ist was, wo dir irgendwie hängen geblieben ist, wo du sagst, irgendwie, das hat dich irgendwie so geprägt oder beeindruckt?
Also es ist halt beides komplett anders. Also die Schweizer Kultur ist völlig anders als die ostdeutsche. Es ist schwierig, das zu vergleichen. Also der Dialekt in der Schweiz ist noch mal ein bisschen schwerer als im Osten. Das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Theologisch fand ich es in beiden Orten schön und spannend. Ich habe da die verschiedenen Prägungen abbekommen quasi.
Ja. Okay, schön. Ja. Im Osten, ich meine, Osten hat ja gerade aus deutscher Geschichte wirklich eine sehr spezielle Rolle. Und das ist so, wo man wirklich auch merkt, eigentlich auch in der Osten, in den Kirchen, Gemeinden, ein stärkeres auch ja, Bewusstsein dafür, was es bedeutet, auch das Glaube, was kostet. Und dass ja auch um Fragen wirklich gerungen wird und das auch im Angesicht auch ja, von einer öffentlichen Meinung, die oft gegen ihn steht. Hast du dort irgendwie auch Kontakt gehabt oder irgendwie so Erfahrungen von Leuten gehabt, wo du sagst, wow, das hat dich irgendwie beeindruckt oder davon wolltest du Sachen mitnehmen oder so für dich?
Also ich habe mehrere kennengelernt, die unter der Diktatur der DDR gelitten haben. Also gerade Männer, die Christen waren, die wurden oft als Bausoldaten ans andere Ende von der DDR einberufen und mussten dann Frau und Kind zu Hause lassen, hatten wenig Ferien. Also die wurden da schon, ich würde schon sagen, ich würde jetzt nicht von Verfolgung reden, aber von Diskriminierung. Und wie die da standhaft blieben, fand ich beeindruckend.
Und hast du irgendwas, so, wo du gemerkt hast, irgendwie so heute, also hast du irgendwie noch so auch erlebt, dass heute auch in der theologischen Ausbildung dort, ist das irgendwie dann ein besonderes Thema oder ein besonderes Bewusstsein auch dafür gewesen, für ja auch vielleicht im Unterschied zur öffentlichen Meinung zu sein?
In der theologischen Ausbildung habe ich es weniger gemerkt. Da waren tatsächlich, ich sag mal, die Studierenden waren ja auch jetzt eher in meiner Generation, da war das jetzt nicht mehr so präsent. Aber bei denen, die die Wende noch bewusst miterlebt haben und die davor schon eben mit dem Regime zu tun hatten, da hat man es viel mehr gemerkt. Also man hat schon sehr stark gemerkt, vom Alter ist dann ein großer Unterschied ist.
Okay, ja. Okay, dass sich auch ein bisschen einfach geschichtlich auch verändert oder vielleicht auch die Erinnerungskultur sich auch einfach verändert. Auch dann.
Ja? Das kann man schon sagen, ja.
Okay, ja. Ja, ich frage deswegen auch so, weil du bist sehr jung Pastor geworden und das ja, ist auch vielleicht, wenn man so merkt, auch ein, ja, vielleicht auch ungewöhnliches Berufsziel. Warum, also hattest du das immer schon, du willst Pastor werden oder was reizt dich überhaupt an dem Beruf?
Als ich Teenager wurde, habe ich mich bekehrt, bin Christ geworden und danach hatte ich erst mal ziemlich starken Wunsch, Missionar zu werden. Ging mehrere Jahre lang, mein Traum war irgendwo in einem Land, wo es spannend ist. Als ich älter wurde, dann so 16, 17, habe ich innerlich einen Ruf gespürt, mein Platz ist in Deutschland und ich habe es nicht gewollt. Ich wollte was Spannendes.
Und es ist einfach nicht spannend bei uns hier.
Es ist halt so bekannt irgendwie. Mhm. Und von den Interessen war es schon so, biblische Themen haben mich immer interessiert. Mhm. Das war einfach spannend für mich. Ich wollte missionarisch arbeiten, habe dann die theologische Ausbildung angefangen und habe dann gemerkt, dass Lehre jetzt auch eine Sache ist, die mir liegt. Mhm. Und der Gemeindedienst lag dann irgendwie am nächsten. Also ich sag mal, mein Ziel war, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen im Glauben wachsen. Und als Pastor habe ich genau diese Chance. Von daher, Pastor sein ist mein Traumberuf. Das kann ich jetzt nach 7,5 Jahren immer noch sagen.
Ja. Aber was würden schon sagen, also das wirklich, weil du gerade sehr jung auch Pastor geworden bist, also ich erlebe es bei vielen auch von unseren Studenten oder von jungen Erwachsenen, die sagen, oh nein, Gemeindedienst. Also Theologiestudien ja, aber dann eher in christlichen Werken. Also, ja, Gemeinde hat doch, oder Gemeindedienst hat irgendwie auch manchmal auch so ein negatives Bild. Jetzt sagst du, das ist dein Traumberuf und du machst immer noch gerne. Warum? Oder wie? Also, was? Wie kommt das, dass du es immer noch gerne machst?
Vielleicht liegt es daran, ich habe eine großartige Gemeinde. Ich habe eine Gemeinde, die für Jesus brennt. Ich habe eine Gemeindeleitung, wo ein volles Vertrauen da ist. Also, ich kann denen wirklich blind vertrauen. Die stehen hinter mir. Wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen, dass Menschen in unserer Stadt Jesus kennenlernen. Wir wollen auf der Bibel basiert Gemeinde bauen, die Ziele sind da und da ist dann auch eine Kreativität bei ihnen da und so macht es einfach richtig Bock. Wenn ich erlebe, dass Menschen zum Glauben kommen, wenn ich die Leute danach taufen darf, das ist der Hammer. Also was Schöneres gibt es nicht.
Das heißt, ihr erlebt das auch wirklich so, dass durch euren Gemeindedienst wirklich auch Menschen hinzukommen, bewegt werden vom Evangelium, getauft werden?
Ja.
Ja, sehr cool. Ja. Weil das ist, wo würde ich sagen, was macht das auch mit euch als Gemeinde, wo ihr das so erleben dürft, auch wo das geschieht?
Es hält uns frisch. Wir können jetzt schlecht irgendwie in alte Traditionen hinein verstauben. Wir sind immer herausgefordert, das Evangelium zeitgemäß zu erklären und uns auch immer wieder neu zu hinterfragen. Warum sagen wir das so? Warum haben wir diese Gottesdienstform und so weiter und so fort? Also es sorgt eigentlich immer wieder für eine neue Frische und das ist richtig cool. Mhm.
Das hast du eben das Stichwort so gesagt, so ja zeitgemäß so verkündigen. Was würdest du sagen? Also gerade so jetzt, das war der Punkt so im Hintergrund auch von der ostdeutschen Vergangenheit oder auch solchen Geschichte. Was ist denn zeitgemäß Evangelium verkündigen? Also ja.
Also es geht mir darum, dass die Menschen von heute die ewig gleichbleibende Botschaft von Jesus Christus verstehen. Und das muss ich in unsere Zeit rein übersetzen. Und ich würde sagen, dass Evangelium hat verschiedene Landeplätze, je nach Kultur. Die Botschaft ist aber immer die gleiche. Aber vielleicht geht es eher darum zu sagen, dass ich Gott nicht so arg im Weg stehe, dass die Menschen zum Glauben kommen. Wie ich es manchmal mit Traditionen oder unverständlicher Sprache machen kann. Okay. Ja. Also wenn ich in Luther 12 Deutsch predige, das versteht keine Sau am Ende.
Genau, also musst du sagen, es ist 1912 und nicht.
Genau, 1912, klar. Ja. Genau, das wird keiner verstehen. Ich muss schauen, wie die Leute heute reden. Auch nicht irgendwie übertrieben künstlich jung. Das wäre jetzt auch nicht mein Stil, aber einfach so, die Leute sollen verstehen, dass Jesus das Beste ist, was ihnen passieren kann. Dass sie zum Glauben kommen und eine neue Existenz anfangen mit ihm.
Das heißt, du würdest auch sagen, dass die Frage, wie man es kommuniziert, halt vor allem eine Frage auch der Spiritualität und der Form auch ist, der äußeren, wie man Menschen begegnet und da auch dann ihnen auf einer Ebene zu begegnen. Habe ich es richtig verstanden? Oder?
Ja. Also der Inhalt, würde ich sagen, bleibt immer gleich. Die Formen sind anders.
Okay, ja.
Also der Inhalt, die Botschaft vom Evangelium ist immer die gleiche, aber ich kontextualisiere halt, indem ich sage, okay, ich schaue, was sind die Lebensumstände, wo setze ich an, welche Vergleiche helfen und so weiter.
Okay, ja. Was bewegt Menschen wirklich so, um dann noch?
Genau.
Ja, okay. Was würdest du sagen, was sind so diese unaufgiebbaren Wahrheiten, wo er sagt, quer durch alle Kontextualisierung, durch Veränderung, auch in Kulturen und Traditionen, was ist das Unaufgiebbare, wo du sagst, okay, das müssen sie wirklich auch merken,
Ich würde mal sagen, erstmal natürlich, alles, was im apostolischen Glaubensbekenntnis drinsteht, ist sowieso unaufgiebbar. Also Dreieinigkeit, Jungfrauengeburt, Sühnetod, Auferstehung etc. etc. Es gehört aber auch dazu, als Christ bedeutet das, ich folge Jesus nach und er ist der Herr und ich folge ihm. Das betrifft alle Bereiche im Leben. Und diese Einstellung will ich, dass die Leute auch vermittelt bekommen. Das heißt, ich ordne mich seinem Wort unter. Ich versuche immer auch neu zu verstehen, was er wirklich sagt.
Okay. Was würdest du sagen, wo sind da eigentlich gerade, also was für eine Bedeutung hat eigentlich die Bibel in deinem Kontext, sowohl einerseits so als Pastor für die Gemeinde, aber gerade auch so in der Begegnung mit Menschen, die eigentlich von Kirche und Glaube und Bibel eigentlich keine Ahnung haben? Was für eine Rolle würdest du sagen, was für eine Bedeutung würdest du dem Wort Gottes beimessen?
Ich würde auch schon mal sagen, sie ist die Grundlage für meinen ganzen Glauben und nach ihr richte ich mein Leben aus, weil Gott sich darin offenbart hat und gezeigt hat und Gott die Bibel inspiriert hat durch seinen Heiligen Geist. Und ich würde sagen, in der Gesellschaft, die Bibel rüttelt da wach, je nachdem, welche Geschichten, welche Briefe und so weiter, das findet eine Resonanz dort. Und da bin ich ganz traditionell und sage, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Mein Job ist es, den Leuten so zu predigen, dass sie es verstehen, und der Rest ist der Job vom Heiligen Geist.
Aber es würden doch schon noch echt Leute sagen, ach, Bibel, verstaubtes altes Buch, komm mir doch, weißt du, begegne mir auf Augenhöhe und Liebe und so zu begegnen, ja, und das kommst du halt mit so einem alten Buch an. Also, ja, wie schaffst du es, wirklich diese Brücke zu schlagen?
Indem ich von Jesus rede. Also, ich bin von Jesus begeistert und das kommt an. Also, mir wird jetzt selten gesagt, die Bibel sei ein altes, verstaubtes Buch, wenn ich mit Leuten über den Glauben rede.
Okay.
Oft ist es eher so, dass ich immer wieder erfahre, dass Leute mich ansprechen, weil die wissen, ich bin Pastor. Und dann stellen sie halt ihre ganzen Fragen.
So, okay, du bist so der Experte, du musst so eigentlich alles kennen und wissen und okay. Ja.
Bei ein paar scheint es vermutlich so zu sein.
Okay. Das heißt, du würdest tatsächlich sogar sagen, so von deiner Erfahrung her, dass es eigentlich eine größere Offenheit auch gibt und dass irgendwie auch dir abgenommen wird, okay, du bist Pastor, christliche Gemeinde, okay, Bibel ist irgendwie so, ist irgendwie als Gesetz gegeben, oder?
Nicht, dass die Bibel. Also die Leute würden jetzt nicht alle die Bibel als Gesetz oder als wahr unbedingt sehen. Ja, das ist ja ein Prozess, bei dem die sich auf die Reise machen dürfen, wo ich halt einlade. Und da geht es eben darum, dass sie entdecken, glauben sie an diesen Jesus, der in der Bibel gezeigt wird. Und damit komme ich gut zurecht.
Genau, also gerade auch so die Einheit, wirklich so, wie du es eben so gesagt hast, der Jesus Christus, der in der Bibel gezeigt ist, also dass es keine Trennung auch zwischen Jesus und Bibel gibt, sondern wirklich da. Okay, spannend. Ja. Was würdest du sagen, was ist so die größte Herausforderung, so, die du im Pastorendienst so erlebst?
Die größte Herausforderung? Ich vermute mal Begegnungen mit tiefem Leid, die extrem unerwartet kommen.
Okay. Das heißt, Leid einfach, wo Menschen getroffen hat und dann einfach, okay, und da ist dann auch dann die, eine Erwartung auch irgendwie dann da oder so, oder halt ist für dich eher so, wie reagierst du drauf oder wie begleitest du Menschen dann?
Es ist insgesamt auch schon mal eine Ausnahmesituation. Also über die Situation möchte ich jetzt nicht direkt das näher ausführen, weil es auch andere betrifft, aber im Angesicht vom schweren Leid, auch zum Teil Gott zu verstehen, ist manchmal ganz schön schwierig.
Okay, ja. Es ist es aber auch gerade hier natürlich einerseits ein großes Vorrecht, aber auch eine große Herausforderung und auch vielleicht auch manchmal auch eine große Gefahr, dass du Menschen qua Amt auf deine Rolle als Pastor begleiten darfst und es ins Leben sprechen darfst. Wie gehst du auch um mit diesem Vorrecht und zugleich auch mit dieser Spannung, wo man drin steht und
Ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz verstanden habe. Ich nehme die Spannung oder die Erwartung nicht ganz so hoch groß wahr. Ich habe viele Seelsorgegespräche in der Gemeinde, aber es ist alles, ich sag mal, sehr natürlich. Mir ist immer wichtig, dass jetzt da nicht irgendwie so eine große Kluft zwischen mir und der Gemeinde ist. Das ist vielmehr, ich würde schon sagen, ein recht freundschaftlicher Umgang miteinander. Und die Gespräche, die seelsorglichen Gespräche ergeben sich dann und manchmal zwischen Tür und Angel, manchmal sehr direkt. Aber das ist alles irgendwie sehr natürlich.
Okay, das ist also gerade nicht so eine, ist okay, da kommt der Pastor und der muss dann jetzt die Antwort auch haben und sowas. Und ist es okay.
Also die kommen oft gern mit ihren Fragen und ich finde das super. Ja. Und was ich beantworten kann, beantworte ich. Bei den anderen Sachen sage ich, sorry, weiß ich nicht.
Was würdest du sagen, darf man als Pastor ins Leben von den Gemeindegliedern auch reinreden?
Die Bibel macht es doch. Also,
das muss das ausführen. Das ist ja.
Also, die Bibel spricht sehr konkret in mein Leben rein. Und als Pastor habe ich die Aufgabe, ich muss das Wort Gottes predigen. Und damit spreche ich automatisch in das Leben von denen rein. Und als Pastor tue ich auch mit Leuten Gespräche führen, seelsorgliche Gespräche, und auch dadurch spreche ich schon in ihr Leben rein. In krassen Situationen habe ich auch die Freiheit, dann mit Leuten extra ein Gespräch zu suchen. Das ist dann nicht, ich sag mal, nicht verhörmäßig, sondern vielmehr, dass man eben das Gespräch sucht.
Das heißt, zum Beispiel bei Dingen, wo du einfach sagst, wo dir was auffällt im Leben von jemandem, wo du denkst, okay, das müsste man ansprechen oder so.
Ist dann sowas, wenn was Gravierendes ist, dann suche ich schon das Gespräch. Ist jetzt aber nicht so, dass ich da immer mit der Suchfunktion rumlaufe und denke, okay, könnte ich was korrigieren? Nee, das ist oft ist es viel eher so, dass in Gesprächen sich da was entwickelt.
Okay, ja. Genau, weil ich meine, das ist dann die große Gefahr, was manchmal so gezeichnet wird, ja, weißt du, das sind konservative Gemeinden und dann ist da dann so der Pastor oder irgendwelche Ältesten, die rumgucken und so bei den Leuten kontrollieren und hast du auch ja alles richtig gemacht und genau, bei den Schwaben hast du die Kehrwoche eingehalten oder so. Also genau, das ist so manchmal so das Bild, was da gezeichnet wird, irgendwie so, der Pastor, der versucht irgendwie so mir ins Leben reinzureden. Aber das,
in dem Sinne, ich würde eher sagen, indem ich predige, ist das Ziel, dass Jesus in ihr Leben reinredet. Ich gehe nun mal nicht auf jemanden zu und sage ihm, das und das und das muss ich ändern. Also wenn was ganz Krasses passieren würde, würde ich mir die Freiheit nehmen. Wenn große Konflikte da wären, dann würde ich das Gespräch suchen. Aber ich bin kein Polizist meiner Gemeinde.
Okay, ja, also, ja, ja, sehr gut. Ja, genau. Ja, das ist, wo ich vorhin meine, so diese Spannung. Einerseits, genau, du bist als der Begleiter von ihnen unterwegs und als Freundschaft, wo du so gesagt hast. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Spannung, ja, wo auch manchmal sein könnte. Ja? Ja? Okay. Ich habe auf eurer Gemeinde-Homepage habe ich eine Rubrik, unser Traum. Und dort steht, nur der Anfang, ist eine relativ längere Sache, also könnt ihr gerne euch mal anschauen bei der FEG Donaueschingen. Das beginnt mit, wir, die Freie Evangelische Gemeinde Donaueschingen, träumen davon, Kirche für das 21. Jahrhundert neu zu erleben. Was heißt das?
Das heißt, dass wir Kirche und Gemeinde so leben wollen, dass es ins 21. Jahrhundert reinpasst, dass es nicht irgendwie wie in einem Museum wirkt, wenn wir zu uns reinkommen, sondern wir wollen neu erleben, wie man diese ganzen zentralen Elemente vom Evangelium in der heutigen Zeit leben kann. Dass es nicht irgendwie verstaubt gilt, sondern dass es in einen ganz normalen Alltag reinkommt.
Also auch Glaube wirklich auch lebendig wird. Ja?
Genau. Okay. Ja. Also ich sag mal, eine tote Orthodoxie wäre grausig. Das würde für ein Museum passen, aber das passt nicht für uns.
Okay, für eine lebendige Kirche, die das Ganze neu erlebt. Ja. Er sagt ja 21. Jahrhundert. Was würdest du sagen, was ist so die größte Herausforderung, wo du so erlebst jetzt irgendwie so für euch oder im Kontext oder auch so Kirche in Deutschland? So gerade so für die, ja,
für Beginn die Kirchen des 21. Jahrhunderts. In Deutschland vermutlich tatsächlich in gewisser Weise ein Wahrheitspluralismus, aber auch eine falsch verstandene Toleranz.
Okay.
Also eine Toleranz in dem Sinn, dass man alles als okay bezeichnen muss. Und dass die Position jetzt nicht, ich sag mal, profiliert sein dürfen.
Okay, ja. Und da dann so eine Spannung auch zu gehen zwischen, ja, zwischen einem Wahrheitsanspruch und zugleich nicht, genau, also wirklich auch in Liebe zu begegnen einander.
Ja.
Ja. Abschließend, wenn du so aufs 21. Jahrhundert sagst, ihr wollt Kirche fürs 21. Jahrhundert sein, was gibt dir Hoffnung, wenn du so in die nächsten Jahre oder in die nächsten Jahrzehnte blickst? Was macht dir wirklich Hoffnung für unser Land, für die geistliche Situation in unserem Land?
Jesus. Jesus hat seine Gemeinde die letzten 2000 Jahre gebaut. Er wird uns auch in Deutschland mit uns klarkommen. Ich sehe viele Krisen in Deutschland, aber ich glaube tatsächlich, dass Gottes Reich da nicht untergehen wird. Es kann sein, dass es noch in Deutschland weiter erschüttert wird. Gleichzeitig sehen wir in der dritten Welt Aufbrüche. Und auf der einen Seite sehe ich dann aber auch in Deutschland junge Generation, wo ich merke, die folgen Jesus leidenschaftlich nach und das sage ich, genau das brauchen wir. Und damit wird Jesus was anfangen. Also ist seine Gemeinde, also ist sein Job, die Gemeinde zu bewahren und zu bauen. Da kann ich relativ entspannt sein.
Ja, das ist schön, dass du als Pastor so sagen kannst. Ja, und einfach das Bewusstsein, es ist nicht unser Reich, sondern es ist sein Reich. Ganz herzlichen Dank dir, Johannes. Und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr habt auch wirklich davon auch Dinge mitnehmen können und die euch inspiriert und zum Nachdenken weitergebracht habt. Schön, dass ihr mit dabei wart und seid gespannt auch auf den Vortrag, den Johannes hier hält bei uns bei Offenbar und seid gerne das nächste Mal wieder dabei. Alles Gute, Gottes Segen euch und Gottes Segen dir und auch für euch als Gemeinde in Dunaiching. Alles Gute.
Danke, euch auch.